Hallo, mein Name ist Julian Reusch. Ich bin Journalist bei NWZ Online und ich lade dich ein, mich auf der Suche nach U96 zu begleiten. Ich will das legendärste U-Boot der deutschen Geschichte finden. Es gibt da so eine Theorie, die besagt, dass Überreste davon noch in Norddeutschland, genauer gesagt in Wilhelmshaven, meiner Heimatstadt, zu finden sind. Kann das wirklich sein? In meinem Podcast Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, gehe ich dem nach. Die erste Episode erscheint am 20. Dezember überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos dazu unter nwzonline.de/U96. Heute begeben wir uns auf eine Zeitreise. Wir springen fast 90 Jahre zurück. In ein Dorf, wo sich ein vermeintlicher Unfall als ein heimtückischer Mord herausstellt. Tatort diesmal Garrel im Landkreis Cloppenburg. Der Landwirt Otto wird eines Sonntagabends tot unter der Leiter zum Heuboden gefunden. Doch schnell bekommen die Ermittler Zweifel, dass es sich um ein Unglück gehandelt hat. Am Ende wird dieser Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Es kommt zur letzten Hinrichtung in der Region. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten wollen wir alle Hintergründe verstehen. Dafür hat sich meine Kollegin Eva Dahlmann-Aulicke in die Akten gestürzt. Hallo Eva, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Bevor es richtig losgeht, will ich euch nochmal den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Es ist, wie schon in den Wochen zuvor, die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und nach diesem Werbeblock noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Es gibt ja bald wieder eine Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten am 26. Februar 2025. Das ist ein Mittwoch. Findet das im Schiermanns in Oldenburg statt. Ein Ticket könnt ihr für 16,99 Euro bekommen. Online kriegt ihr sie bei dem Nordwest-Ticket und um das Event direkt zu finden, habe ich auch nochmal eine direkte URL für euch. Gebt einfach ol.de/tatort-live ein. Dann findet ihr direkt die Seite zu unserem Event. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Aufzeichnung beginnt um 19 Uhr, der Einlass startet ab 18 Uhr. Aber ein Hinweis noch, es sind wirklich sehr viele Karten schon vergeben. Also wenn ihr Interesse habt, dann solltet ihr schnell sein und vielleicht könnt ihr damit jemanden ja auch noch eine Freude zu Weihnachten machen. Und damit kommen wir jetzt wirklich zu unserem Fall zurück. Eva, du hast einen ganz besonderen Fall dabei. Was macht den eigentlich so besonders und wie bist du überhaupt auf ihn gekommen?
Ja, mal abgesehen davon, dass die Geschichte total spannend ist, ich war auf der Suche nach braunen Akten. Ich habe also gezielt nach nationalsozialistischen Verbrechen in den Archiven gesucht. Die werden jetzt langsam auch für alle zugänglich, weil die Beteiligten älter sind als 100.
Das ist so ein wichtiger Zeitpunkt einfach da,
richtig,
ne?
Richtig, genau. Datenschutzrechtlich ist das ein wichtiger Zeitpunkt. Die meisten Leute sind auch schon tot, ist klar. Und da ist mir dieser Fall eben zufällig in die Hände gefallen, weil er erhalten geblieben ist. Also wenn du damals einen Huhn geklaut hast oder irgendwie in eine Schlägerei verwickelt worden bist und das ist gerichtlich aufgearbeitet worden, dann gibt's diese Akten nicht mehr, weil die sind nicht aufbewahrungswürdig. Irgendwann ist es auch gut gewesen. Aber in diesem Fall geht's halt darum, dass zwei Menschen hingerichtet worden sind. Das war die letzte Hinrichtung oder die letzten zwei Hinrichtungen in Vechta. Und diese Akten sind natürlich aufbewahrt worden, weil man daraus auch für die Nachwelt was lernen kann.
Und wir haben es ja auch schon gesagt, es war ein Sonntagabend. Zu diesem Tag müssen wir jetzt mal springen. Wir sind im Jahr 1935 im August. Was ist denn da passiert?
Also der Dorfarzt von Garrel wird gerufen zu einem vermeintlichen Unfall. Der Landwirt Otto liegt unter seinem Heuboden, also ist vielleicht die Leiter runtergefallen.
So soll es aussehen, kann man
genau,
sagen.
Genau, so soll es aussehen. Er ist tot. Es liegt viel Blut rum, es liegt Stroh rum. Da sind noch zwei zerbrochene Eier liegen da. Und die Nachbarn sind da, die Ehefrau ist da. Und ja, der Arzt kann eigentlich nur noch den Tod feststellen. Es sind natürlich alle unter Schock. Irgendeine Nachbarin sagt, wir sollten mal hier für den Verstorbenen beten. Die Ehefrau kocht dem Arzt noch einen Kaffee und der sagt, na, vielleicht ein Unfall. Und dann kommt gleich die Ehefrau auf den Gedanken, ja, da muss ich ja denn unseren Versicherungsmakler ansprechen und so. Aber der Arzt sagt auch, ihr müsst dem Gendarmen Bescheid sagen. Todesfall. Genau.
Wir müssen einmal Gendarm erklären vielleicht. Das war
Dorfpolizist.
Der damalige Dorfpolizist.
Genau, aber der hieß Gendarm.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt ein paar Personen in diesem Fall. Wir haben schon über Otto gesprochen. Der ist zu dem Zeitpunkt tot. Es gibt aber auch noch eine Ehefrau. Sie heißt Antonia. Kannst du mal so ein bisschen über die beiden erzählen? Wie sind die zusammengekommen? Was kann man zu denen
wissen? Ja, Antonia ist zu dem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Die beiden haben sich kennengelernt. Da hat Antonia im Dorf gearbeitet beim Bürgermeister. Der ist auch Gastwirt und Vorsitzender einer bestimmten Partei und so. Also sie arbeitet im Dorf, in der Gastschenke. Und da haben die beiden sich kennen und lieben gelernt. Und dann ist Antonia schwanger. Das ist so 10 Jahre her. Und wie das damals so ist, dann heiratet man.
Und es bleibt ja auch nicht bei dem einen Kind, es sind noch welche dazugekommen.
Nein, genau, dann kommt noch eine Tochter 2 Jahre später und weitere 2 Jahre später noch ein Sohn. Also so insgesamt haben die 3 Kinder zusammen.
Sie zieht natürlich zu ihm auf den Hof, ist ja irgendwie auch da mal.
Vorsicht, noch ist er Mitarbeiter in einer Ziegelei, er ist noch Arbeiter sozusagen, aber im Laufe dieser Jahre kauft er eben ein Stück Land und er ernährt seine Familie dann hauptsächlich von der Landwirtschaft, geht aber zusätzlich noch arbeiten, weil nur die Landwirtschaft, das reicht nicht. Man muss dazu sagen, das ist ja, das Kloppenburger Land war schon immer ein Armenhaus. Da ist nicht viel von dem Land runterzuholen. Das sind schlechte Böden, sandig, moorig und so. Und auch da rund um Garre kann man jetzt echt nicht reich werden von der Landwirtschaft.
Ja, denkt man vielleicht so, dass gerade so zur damaligen Zeit die Landwirte ja noch eher besser betucht waren. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen.
Es ist nicht verhungert, das muss man mal sagen. Ja. Aber später kommt es ja noch dazu, also der eine Nachbar zum Beispiel, der freut sich dann total, wenn sein Sohn ihm mal so ein paar Groschen, Biergroschen gibt, weil er selber gar kein Bargeld hatte, um sich in der Gastwirtschaft mal ein Bier zu kaufen.
Die haben halt nur von dem gelebt, was sie selber angebaut haben. Richtig. Oder auf dem Hof hatten.
Genau.
Vielleicht muss man auch sagen, der Otto galt generell auch als relativ friedlich, religiös. So, das sind, glaube ich, so die Eigenschaften, die bei ihm dazu gesagt werden. Auch, dass er sehr, also arbeitsam war, wie man es damals gesagt hat. Doch diese Eheschließung der beiden, habe ich nachgelesen, kam jetzt auch nicht bei jedem gut an. Zum Beispiel bei den Eltern von Antonia nicht, ne?
Ja gut, aber letzten Endes, Antonia war schwanger und ich weiß nicht, also klar, wenn die Eltern jetzt nicht begeistert waren, das ist ja so eine Sache, aber weniger begeistert wären sie natürlich gewesen, wenn das Kind unehelich zur Welt gekommen wäre. Also von daher haben sie dann geheiratet.
Wie kann man die Antonia noch charakterisieren? Wie ist sie so beschrieben worden?
Ja, sie wird in den Akten als lebenslustig charakterisiert und als fröhlich und menschenoffen. Das ist nicht nett gemeint in den Akten. Also da wird sie irgendwie als leichtfertige Frau dargestellt. Aber eigentlich ist sie, ja, sie ist positiv in ihrem Leben.
Ich habe noch irgendwo die Formulierung gelesen, mittelbegabt, wurde sie auch noch irgendwie formuliert, also wurde es formuliert in den Akten.
Ja genau, die Ermittler haben alles abgegrast, von Grundschullehrern über Bekannte aus der Gastwirtschaft, über Familie, die haben einfach alle befragt. Und dieses mittelbegabt, das kommt aus der Bewertung ihrer Grundschullehrerin oder beziehungsweise ihrer Volksschullehrerin.
Ah okay, ist auch dann nicht ja, gerade sehr hilfreich, diese Formulierung.
Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, also sie ist halt nicht dumm. Aber sie ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Dann, machen jetzt mal einen Sprung, sind dann irgendwie auf den Hof gegangen und dann gibt's da ja noch einen Nachbarn, der auch noch eine wichtige Rolle einnimmt.
Genau, das ist Karl. Also man muss es so sagen, das ist eine kleine Nachbarschaft, da gibt's mehrere Häuser. Also klassische Bauerschaft quasi, so ein kleiner Drubbel von Häusern. Und einer der Nachbarn ist halt Karl, der Sohn eines anderen Hofeigentümers, 29, auch ein einfacher Arbeiter und die beiden verstehen sich ganz gut.
Genau, sie verstehen sich ganz gut und es ist dann auch so, dass sie vor allem auf dem Hof von Karls Vater, also bei Karl, auch noch mithilft dann.
Ja genau, der Otto hat keine Pferde oder so. Das heißt also, wenn er was auf seinem Land, eigenem Land machen will, muss er sich Tiere von seinen Nachbarn ausleihen oder auch mal Werkzeug oder so. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Man lebt nebeneinander und miteinander und da werden halt Tiere mal ausgeliehen. Andererseits hilft man dann beim Nachbarn auch mit. Ne?
Man hilft sich gegenseitig, genau. So gut es einfach geht.
Das ist so quasi, man achtet darauf, dass jeder da seine Arbeitskraft einbringt, gerecht.
Otto hat dann zum Beispiel auch mal Landmaschinen auch ausgeliehen und sowas. Das ist auch ganz normal, dass es damals
normale
passiert.
Sache, genau. Aber dabei lernen sich Karl und Antonia sehr gut kennen.
Was bedeutet das?
Sie fangen an mit Reden. Sie reden viel miteinander am Anfang. Das scheint wohl so eine Sache gewesen zu sein. Sie verstehen sich sehr gut und dann kommt eins zum anderen. Sie werden nachher behaupten, also jeweils der eine ist schuld, ne? Also immer der andere ist schuld. Aber letzten Endes...
Eine Affäre entsteht auf jeden Fall.
Ja, sie kommen zusammen, sind ein Paar.
Jetzt müssen wir auch noch mal kurz über Karl sprechen. Wie wird er denn charakterisiert?
Etwas grobschlächtiger Typ mit einer kurzen Zündschnur. Schon sein Volksschullehrer sagt, also auf dem Schulhof war er immer derjenige, der da körperlich allen überlegen war und dementsprechend auch seine Mitschüler rumkommandiert hat. Also er ist so, heute würde man sagen, der Bully auf dem Schulhof. Und anschließend, also ist dann mit 14 fertig mit der Schule, dann geht er zu einem ersten Bauern zum Arbeiten. Also normaler Werdegang eines Nichterben. Also er hat mehrere Geschwister, ich glaube, es sind insgesamt 7 oder 9. 7 sind nachher noch am Leben. Das ist ja immer so ein Problem dann in dieser Zeit auch gewesen, hohe Kindersterblichkeit. Er geht beim Bauern arbeiten, aber das läuft nie lange, weil wenn mal was ist, der Arbeitgeber sagt, hier mach mal dies oder jenes und er ist anderer Meinung, dann kommt es zu einer Auseinandersetzung und dann schmeißt er hin. In wenigen Jahren hat er irgendwie 5 oder 7 Arbeitgeber angehäuft. Die letzte Arbeitsstelle bei einem Landwirt, die verliert er dann aus anderen Gründen. Er schwängert ein junges Mädchen. Also er ist 21 und sie ist 17. Also er ist in dem Moment volljährig und sie ist es eben noch nicht. Und als das Kind dann kommt und er sich nicht so richtig dafür verantwortlich fühlt, hat er den Job auch los. Und dann geht er in der Ziegelei arbeiten und da verliert er den Job, weil die Firma pleite macht. Und dann ist er, ja, als Haussohn, heißt es in den Akten, beim Vater zu Hause. Also als Arbeitsloser ist er zu Hause beim Vater und hilft da auf der Landwirtschaft.
Also er macht schon was, er hilft halt bei dem Hof des Vaters.
Ja, da gibt es sicher auch genug zu tun. Also ja. Er ist da jetzt nicht auf der faulen Haut oder so. Aber ich würde sagen, so ein bisschen karrieremäßig gescheitert.
Du hast schon gesagt, er war Vater. Die Antonia hatte ja auch schon 3 Kinder. Es ist ja aber auch so, du hast es auch da schon gesagt, prinzipiell ist Geld in der Ecke da jetzt nicht so vergeben. Also die haben natürlich was zum Überleben, aber sie haben jetzt kein Bargeld. Bei ihm ist das ja dann aber irgendwann ein bisschen anders, weil ein Vorfall in seinem Leben passiert.
So ein Dreivierteljahr vorher hat er einen Unfall mit der Heumaschine seines Vaters. Da wird ein Daumen abgetrennt. Das ist natürlich, sag mal, zum Arbeiten schwierig und da kriegt er so eine Art versehrten Rente, 30 Reichsmark. Jetzt kann er endlich den Unterhalt für sein Kind bezahlen, da gab es nämlich schon Ärger. Das Versorgungsgericht hat gesagt, hier, pass mal auf, wenn du hier nicht bald deinen Verpflichtungen nachkommst gegenüber diesem Kind, dann gehst du in den Knast. Und das kann er jetzt endlich.
Da hat er auch mal was überwiesen tatsächlich.
Genau, dann fährt er zum Gericht und zahlt das Geld ein.
Wir haben jetzt viel gelernt über Antonia, über Otto, über Karl, wie die zueinander standen, wie deren Verhältnisse waren. Der Fall spielt in Garrel, genauer gesagt am Thüler Weg. Da waren es ja auch, ich würde mal sagen, besondere Verhältnisse, die da geherrscht haben. Die musst du auch nochmal erklären.
Genau, die waren eigentlich in der Gegend bekannt, diese Verhältnisse. Der Pfarrer hat auch von der Kanzel mal runtergepredigt, dass das Sodom und Gomorra ist und unerhört. Diese Gemeinschaft von Nachbarn, die treffen sich regelmäßig und feiern sehr ausführlich. Da wird Schnaps getrunken. Ich sag mal so, wer hart arbeitet, kann auch hart feiern. Ja. Da werden Lieder gesungen, da sitzen die Frauen auf dem Schoß von unterschiedlichen Männern. Da geht man auch mal nach draußen, was auch immer das heißt. Also
mit anderen Partnern?
Mit anderen Partnern nach draußen, genau. Und unterhält sich da.
Mit Sicherheit, ja.
Mit Sicherheit, genau. Also in den Akten wird natürlich bestritten, dass das jemals was anderes war als lustige Reden. Aber genau, also das ist aber auch alles einvernehmlich. Man kennt sich, man mag sich.
Nackt auf den Tischen getanzt, das gehört auch mal dazu.
Ja, genau, eine Wette oder sowas Ähnliches, genau.
Genau.
Und aber das ist alles einvernehmlich, unter Erwachsenen. Und ab und zu kommen auch Leute von außerhalb dazu. Also wer Bock auf Party hat, der nimmt sich ein Taxi. Der Taxifahrer weiß Bescheid, der hat auch immer so eine Flasche oder 2 Schnaps im Auto. Und wenn einer sagt, ich will jetzt hier zum Thüler Weg, dann fährt er auch den dahin nachts um 2 oder so und dann werden die Leute geweckt und dann trifft man sich und dann wird gefeiert, wird getrunken und
ja. Und da waren auch alle dabei, muss man sagen. Es war jetzt nicht nur Antonia, Karl, sondern auch Otto war da genauso dabei.
Ja genau, Otto war auch dabei. Also man muss dazu sagen, das ist in den Akten auch erfasst, Antonia ist immer mal wieder mit irgendwelchen Bekannten draußen oder mit den Gästen und Otto auch. Karl auch, alle. Alle sind da in gleichermaßen oder mehr oder weniger involviert in diese Sache. Es ist von Otto auch belegt, dass der mit einer Nachbarin was hat, dass er eine Frau in Garre trifft und dass er auch mal mit einer Magd erwischt worden ist. Also das ist alles, die sind sich fein da, das ist kein Problem. Das Problem kommt erst auf, als Otto merkt, dass zwischen Antonia und Karl es ernster ist.
Also nicht mal nur eben bei Partys oder bei der Feier so, sondern er merkt, da ist mehr als einfach nur ein bisschen Spaß.
Genau, die unterhalten sich, die sprechen miteinander. Die, ne, das ist nicht nur das reine...
Ja, vielleicht sexuelle oder was auch
genau,
immer.
Genau, was auch immer, sondern er merkt, da ist eine Verbindung zwischen den beiden, die verstehen sich gut.
Er merkt das, die anderen beiden, Antonia und Karl, haben natürlich auch schon gemerkt, dass zwischen denen mehr ist, als vielleicht, wenn sie mit anderen vielleicht mal nach draußen gehen.
Genau, und ich sag mal, alle anderen merken das auch. Die Nachbarn sprechen sie drauf an, die Familie sprechen die beiden drauf an, die lügen natürlich und sagen, nein, also auf keinen Fall, das ist ja dann den Haaren dabei gezogen. Also, ne, man gibt sich den äußeren Schein, dass das alles nicht wahr ist, aber es ist natürlich wahr.
Und es ist ja auch so wahr, dass sie ja auch Pläne haben für eine gemeinsame Zukunft oder wie auch immer. So weit geht's ja eigentlich schon, ne?
Ja, die Ermittler rekonstruieren, dass sie über Monate, also die Tat ist ja im August, aber spätestens Anfang des Jahres darüber sprechen, verdammt, was wäre denn, wenn der Otto nicht mehr da wäre? Wäre das nicht hübsch? Würdest du mich dann heiraten? Sagt die Antonia zum Karl. Und er, klar. Er wird sie heiraten. Das hat auch einen Vorteil. Sein Vater plant nämlich, den Hof zu verkaufen. Der will das Geld dann nutzen, um nach Kloppenburg zu ziehen, dort ein neues Haus zu bauen, kleiner. Er wird auch älter und so. Und dann wäre der Karl ja, ein Haussohn in einem kleinen Häuschen in Kloppenburg vielleicht, wo es auch keine Arbeit mehr so richtig gibt, außer einen Garten. Also quasi sein Leben könnte ja jetzt nochmal einen Schritt nach unten nehmen. Und die Antonia zu heiraten wäre jetzt insofern ein Vorteil, weil dann würde er ja auch ihren Hof miterben.
Wieder auf einen Hof leben.
Er könnte dann einheiraten quasi.
Ja.
Genau. Otto wäre tot, Antonia würde den Hof erben und Karl würde die Witwe heiraten. Was damals nicht ungewöhnlich war, dass Leute, die verwitwet sind, relativ schnell wieder heiraten, weil tatsächlich auf dem Hof ist Arbeit für zwei Leute. Das kann sie nicht alleine machen.
Gerade noch mit drei Kindern ja
mit
auch noch dazu.
Mit drei Kindern auch noch. Also das würde sie alleine nicht schaffen. Das heißt, sie würde sowieso relativ schnell wieder heiraten und niemand würde das irgendwie seltsam finden.
Sie sprechen darüber, über diese Gedanken, aber irgendwann wird es ja immer konkreter. Es gab ja wohl auch schon mal einen Versuch, Otto loszuwerden.
Ja, genau. Sie haben unterschiedliche Ideen, wie das funktionieren könnte, weil man muss es ja auch irgendwie hinkriegen, dass es wie ein Unfall oder Unglück aussieht. Und eine Idee ist halt, Karl und Otto gehen zusammen angeln in der Tülsfelder Talsperre und dabei fällt Otto aus dem Boot. Das klappt nicht, weil an dem Sonntag gehen nicht nur Otto und Karl angeln, da schließt sich auch noch ein Nachbar an. Ja, Pech. Also da kann Otto nicht einfach so aus dem Boot fallen.
Und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung, nochmal kurz zurück an den Tatort. Du hast schon gesagt, es liegt der tote Otto dann dort, die Nachbarn sind da, der Dorfarzt kriegt nochmal einen Kaffee gereicht, es werden Kerzen aufgestellt. Aber irgendwann kommt dann ja auch der Gendarm. Einen Tag später, meine ich, als Otto dann...
Ja, am Morgen. Also das ist ja nachts irgendwann 22 Uhr, 23 Uhr, wo dieses Unglück passiert ist. Und am nächsten Morgen direkt ist der Gendarm da.
Und was denkt der sich?
Der denkt sich, hier stimmt was nicht. Also ich sag mal so, der Kopf des Mannes ist halt deutlich zu sehr eingeschlagen, als dass er einfach nur von der Leiter gefallen ist und auf den Boden aufgestürzt ist. Also
so sieht kein Sturzopfer aus.
Nein.
Man muss noch mal kurz den Tatort beschreiben. Er liegt ja nicht nur Otto auf dem Boden. Ich glaube, es sind auch noch ein paar Eier liegen neben ihm. Eine Schubkarre, wenn ich mich nicht täusche. Und sehr viel Blut. Der Gendarm, du sagst es ist, also glaubt nicht an einen Unfall. Und es kommen dann ja auch schon in den ersten Zeitungsberichten zu dem Fall die Worte, ist sehr wenig glaubwürdig und die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt. Der Staatsanwalt kam dann ja auch sogar auf den Hof.
Richtig, genau. Und ein Untersuchungsrichter. Ich meine, das wäre ja heute wahrscheinlich genauso, wenn ein Dorfpolizist, ein Streifenpolizist sagt, hier Verdacht auf Kapitalverbrechen, dann sind natürlich die zuständigen Ermittler sofort da.
Genau. Otto wird obduziert, was heute auch noch passieren würde.
Genau.
Und da wird dann auch diese Theorie gestützt, dass es sich nicht um einen Unfall handelt.
Der hat ja Würgemale zum Beispiel.
Können wir nochmal erzählen, wie er zugerichtet worden ist?
Also 9-mal soll auf seinen Kopf eingeschlagen worden sein. Und dann gibt's auch noch, wie gesagt, Würgemale am Hals. Und ja, das passiert nun mal nicht beim Sturz von einer Leiter.
Kurze Werbung. Werbung Ende. So wird auch schnell der Verdacht auf Karl gelenkt. Der wird festgenommen, sehr zeitnah, nachdem die Obduktion abgeschlossen war. Wenige Tage später dann kommt auch Antonia in U-Haft. Dann werden die beiden natürlich noch verhört. Was sagen die denn zu diesen Anschuldigungen?
Naja, aufgrund der Untersuchungsergebnisse brechen die beiden sehr schnell ein. Als sie in die Untersuchungsgefängnisse eingeliefert werden und sie gefragt werden, warum bist du denn hier? Dann heißt es, ja, das ist eine Verwechslung. Der Nachbar ist gestürzt und ich bin jetzt hier, weil man denkt, ich sei daran schuld, aber das ist ja gar nicht so. Und auch sie sagt, ja, mein Mann ist tot, aber das wird sich alles aufklären. Aber als der Untersuchungsrichter dann die Untersuchungsergebnisse vorlegt beim ersten Verhör, ist klar, okay, das können wir nicht halten. Und beide unabhängig voneinander geben die Tat zu.
Aber?
Aber natürlich ist jeweils der andere schuld.
Genau, sie wollen quasi den schwarzen Peter der anderen Person geben. Antonia sagt, ja, ich war jetzt hier nicht die treibende Kraft, das war der Karl, und Karl sagt das gleiche über Antonia.
Richtig, das hat mich auch nochmal fasziniert, weil das war dann die Erzählung von der verrückten Frau. Ne? Sie wollte das unbedingt, sie hat ihn gehasst. Also sie wird als die klassische verrückte Frau von ihm dargestellt, das fand ich auch ein bisschen fies von ihm und frauenfeindlich, aber hey,
ja.
Wenn man seine eigene Haut retten will.
Genau, aber am Ende glauben das ja auch die Richter nicht, also auch beim Prozess glaubt man nicht, dass da einer von beiden irgendwie für verantwortlich war.
Es wird als gemeinsames Mordkomplott verurteilt. Also ja, Karl hat da den Mord ausgeführt, aber sie war da genauso mit drin. Sie hat den Ehemann da mit in die Falle gelockt. Sie war genauso daran beteiligt und dann sind sie halt beide gleichermaßen schuld, so als wenn sie da mit Hand angelegt hätte quasi.
Lass uns jetzt mal erzählen, wie der Abend dann wirklich ablief. Denn Überraschung, Otto ist nicht wirklich der Leiter runtergefallen, sondern es hat sich etwas anders zugetragen, der Abend. Was ist passiert?
Karl hat sich am frühen Abend auf dem Heuboden der Familie versteckt und die beiden waren dann noch kurz bei Nachbarn, nett zusammensitzen und sind dann am späten Abend, ja, so 22 Uhr, 22:30 in ihr eigenes Haus zurückgekommen. Die Kinder haben schon geschlafen und Antonia sagt zu ihrem Otto, du geh mal auf den Heuboden, hol noch mal einen Bund Heu runter für die Kuh. Und er sagt, wieso, das machst du doch immer, hast du das nicht schon? Und sie sagt, nee, das habe ich vergessen, mach du das mal. Und dann geht er tatsächlich, braver Ehemann wie er ist, hoch und trifft dort eben, das sieht er im Dunkeln natürlich nicht, auf Karl, der mit einer Schlage auf ihn einschlägt.
Müssen wir kurz sagen, was eine Schlage ist?
Eine Schlage ist ein riesiger Holzhammer, also den man benutzt, um Zaunpfähle einzuschlagen. Also es muss schon, es ist also ein
massives Arbeitsgerät.
Massives Arbeitsgerät. Man hat also diese Zaunpfähle, ne, so Eichenzaunpfähle, so aus gespaltenem Baumstämmen vor sich. Die müssen irgendwie gut in den weichen Moorboden getrieben werden, aber trotzdem, du brauchst schon ein ordentliches Gerät.
Ist kein normaler Hammer, sondern schon mal eine deutliche Nummer größer.
Genau, damit kriegt er eins über den Schädel und das Ding zerbricht. Das Ding geht an Ottos Kopf kaputt. Jetzt hat er, der
Karl... Und Otto sagt wohl auch noch, Moment, was ist denn hier passiert? Der ist ja erstmal bei Bewusstsein im ersten Moment.
Genau, er dreht sich um und erkennt quasi den Karl und sagt, was machst du denn hier, was soll denn das? Ich hab dir doch nichts getan. Ja, das kommt jetzt nicht dazu, dass der Karl sagt, ja stimmt, du hast mir ja gar nichts.
Entschuldigung, ich geh jetzt wieder.
Genau, ich lasse das hier mal. Und auch Antonia sagt, nee, wir sind jetzt hier angefangen, wir müssen jetzt hier weitermachen und holt eine zweite Schlage.
Genau, die erste ist kaputt, sie brauchen ein neues Werkzeug, so gesehen.
Richtig, genau. Sie treffen Otto, der in der Küche, also im angrenzenderen Raum ist und sich da an der Pumpe versucht zu waschen, weil er es blutüberströmt. Und dann schlägt Karl noch mehrmals zu.
Mit der großen Schlage?
Genau.
Hat ihn damit dann getötet?
Nein.
Auch das reicht so gesehen nicht?
Nee, Otto stirbt nicht. Otto ist noch immer nicht tot. Also die haben das völlig unterschätzt, wie schwer es ist, einen Menschen umzubringen.
Ja, wie gesagt, im Prozess hieß ja auch, 9-mal wurde auf ihn eingeschlagen mindestens und er stirbt davon nicht.
Genau. eigentlich der Wahnsinn. Und aber sie sind die beiden, Antonia und Karl, sind sich einig, also das muss jetzt zu Ende gebracht werden, und schließlich erwürgt Karl Otto.
Erwürgt ihn, und dann wird Otto, glaube ich, auch wieder zum Heuboden gebracht, Richtung Heuboden, unten bei der Leiter positioniert.
Genau, jetzt müssen sie ja den Tatort so vorbereiten, dass man ihnen diese Geschichte, dass Otto von der Leiter gestürzt ist, abkauft. Sie stellen eine Schubkarre dahin, also dann ist er gestürzt und nochmal über die Schubkarre quasi böse gefallen und da verletzt worden. Dann legen sie noch zwei, also zerschlagen sie noch zwei Eier. Dann kann Antonia quasi behaupten, dass Otto oben war, um nochmal die Hühner, die dort ihre Eier versteckt haben, zu berauben. Hm. Dann töten sie einen Huhn und verspritzen da noch Blut, damit es ordentlich aussieht. Und noch ein bisschen Heu wird da verstreut.
Wie geht's weiter? Also sie drapieren den Tatort, nenne ich es jetzt mal so. Genau. Es ist ja auch noch relativ viel Blut in dem Haus, weil sich ja Otto dahin geschleppt hat. Das wird, glaube ich, auch erstmal noch gereinigt von Antonia. Karl wäscht sich auch.
Genau. Der Tote hat auch Blut verloren. Nicht nur das Huhn hat Blut verloren, auch der Tote. Und dann verschwindet er und begibt sich, sauber gemacht, in eine Kneipe in Garre. Und sie läuft rüber zu den Nachbarn und ruft Unfall, Hilfe, Hilfe.
Genau, er will sich damit quasi ein Alibi verschaffen, dass er sagen kann, ja Moment, ich war ja zur Tatzeit hier ein Trinken.
Genau.
Dann kommt das, was wir schon am Anfang gesagt haben. Nachbarn kommen dazu, beten für den Toten. Der Arzt kommt. Ob er dann wirklich einen Unfall geglaubt hat, weiß man nicht, aber dadurch am Ende ja auch relativ schnell der Ermittler auf die Idee gekommen ist, hier ist nicht jemand von der Leiter gefallen.
Ja gut, ich meine, das steht nicht so in den Akten. Der Arzt, der als erstes das Wort tatsächlich Unfall ausspricht und von einem Unfall im landwirtschaftlichen Betrieb spricht und woraufhin dann die Ehefrau, jetzt könnte man da in dieser Situation, ja, vielleicht stand sie unter Schock oder so, sagt, ja, dann muss ich mal mit unserem Versicherungsagenten sprechen. Gut, also das...
Auch überraschend zumindest auf den Gedanken als erstes zu kommen.
Ja gut, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich so gewesen, dass Otto einen Unfall erlitten hätte, dann hätte sie ja tatsächlich völlig unter Schock gestanden und dann sagt einer das Stichwort Unfall im landwirtschaftlichen Betrieb und natürlich kann man dann in so einer Situation auf so eine Idee kommen. Das ist jetzt vielleicht, wäre das nicht verdächtig gewesen, wenn nicht alles andere verdächtig gewesen wäre.
Wir müssen noch kurz erzählen, was ist eigentlich mit, ich sehe jetzt mal, die Tatwaffen passiert. Die müssten ja auch noch irgendwie entsorgt werden.
Ja, die haben sie irgendwo in den Büsche geschmissen, ein paar hundert Meter weiter.
Also nicht
in
so,
die eigenen Büsche.
Nicht so große Mühe gegeben, die zu verstecken. Am Ende kommt, wie gesagt, raus, sie waren es. Sie werden überführt des gemeinschaftlich geplanten und begangenen Mordes. Und wir haben ja schon gesagt, es endet dann in der letzten Hinrichtung im Kloppenburger Land, in der Kloppenburger Region in Kloppenburg. Was weiß man denn darüber? Sie haben es, glaube ich, auch erstmal versucht noch zu verhindern, dass sie zumindest nicht getötet werden. Ne?
Es kommt zu diesem Urteil. Sie werden zum Tode verurteilt. Übrigens nicht nur zum Tode, sondern auch zum Entzug der bürgerlichen Rechte. Also sie dürfen auch nicht mehr wählen und nicht mehr Bundespräsident werden. Also das war ganz wichtig dann offenbar auch, dass klar ist, okay, wir haben diese Leute aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen und wir bringen sie zum Tode. Und dann gehen sie halt den üblichen Weg und versuchen, eine Begnadigung zu erreichen. Also nicht im Sinne von, wir sind hier aber unschuldig, sondern bitte bringt uns nicht um. Wir würden gerne eine lebenslängliche Freiheitsstrafe absolvieren. Das geht an den Justizminister und an den Reichskanzler, damals Adolf Hitler. Ich würde aber sagen, das hat nichts mit der Schlichtigkeit von Adolf Hitler zu tun, dass er dieses Begnadigungsgesuch ablehnt. Das wäre wahrscheinlich unter anderen Reichskanzlern auch so gewesen, weil man damals eben der Meinung war,
die Justiz macht das schon.
Genau. Und da heißt es in diesen Schreiben, man solle der, Zitat, Gerechtigkeit ihren Lauf lassen. Jetzt frage ich mich, was das für eine Gerechtigkeit ist, aber man sieht das heute anders. Ne? Aber damals war das gängige Meinung und da hat ja jetzt auch wirklich so drumherum niemand dran gezweifelt, dass das jetzt ein gerechtes Urteil ist.
Somit war die letzte Chance dann doch noch weiterzuleben verpufft. Wo wurde denn dann die Hinrichtung umgesetzt?
Wir wissen, dass es im Hof der Haftanstalt in Vechta war. Also ich konnte jetzt nicht rausfinden, wie. Ich vermute mal durch Erhängen, weil Erschießen war, das ist was für Soldaten. Zivilisten wurden erhängt.
Kurze Zeit später wurde es dann auch öffentlich wirksam kommuniziert, dass das umgesetzt wurde?
Tatsächlich am selben Tag. Also die sind morgens um 7 Uhr und 27, unklar ist wer wann, aber beide im selben Hof. Aber direkt danach wurde das quasi plakatiert im Ort in Vechta, dass diese Hinrichtung stattgefunden hat und warum auch, also was für ein Verbrechen sie überführt worden sind. Und dann ist es auch in den Zeitungen erschienen. Damals erschienen die Zeitungen ja nicht morgens um 6 oder so, sondern mittags oder abends.
Es ist jetzt ja so, dass man sagen könnte, hier wäre die Geschichte ja fast vorbei. Aber es gab ja auch noch drei Kinder, die Otto und Antonia hatten. Weißt du noch, was mit denen passiert ist oder was dazu noch zu sagen ist?
Ja, das ist ein bisschen traurig. Also diese drei Kinder sind dann auf die Familie verteilt worden, ne? Jeder ist zu einem anderen Onkel, Tante gekommen, weil einzelne Familien wahrscheinlich nicht die Kapazitäten hatten, alle drei Kinder aufzunehmen. Und die waren relativ belastet auch durch diesen Fall. Es ist ja klar, dein Vater ist von deiner Mutter umgebracht worden. Diese Geschichte hat das Dorf Garrel bis heute nicht verlassen. Also die ist immer noch bekannt, die Geschichte. Deswegen nennen wir jetzt auch die Namen von denen nicht, weil die heißen nicht Müller, Meier, Schulze, diese Leute. Das sind Namen, die immer noch klar aus der Region kommen und immer noch bekannt sind. Was aus den beiden Söhnen geworden ist, weiß ich nicht. Das mittlere Kind, die Tochter, ist nach Australien ausgewandert in den 50ern.
Ist ausgewandert, hat da sich ein neues Leben aufgebaut, genau. Aber sich dann ja irgendwann schon noch die Frage gestellt, was gibt's eigentlich zu meiner Familiengeschichte?
Eigentlich hat sie es verdrängt. Also eigentlich hat sie es immer unterm Deckel gehalten. Erst als ihre eigene Tochter in den 80ern dann mal gesagt, so, ich will jetzt mal nach Deutschland fahren, ich will mal gucken, wo meine Mutter herkommt. Da hat sie gesagt, Kind, bevor du da die Verwandtschaft triffst, ich muss dir dann noch was erzählen.
Also hat die Enkelin erst durch ihren Antrieb, sie möchte nach Deutschland mal die wirkliche Generation davor kennenlernen oder die Verwandten, die sie noch hat. Dann musste die Mutter sagen, Moment, du solltest nur eine Geschichte kennen.
Genau. Dann erst hat die Enkelin erfahren, dass ihre Großmutter quasi ihren Großvater umgebracht hat.
Auch irre eigentlich, ne? Dass man so viele Jahrzehnte später dann über den Weg davon erfährt, in Australien ja unterm Strich.
Auch nachvollziehbar. Ich meine, dieses Mädchen oder diese junge Frau, die dann nach Australien ausgewandert ist, die wollte dieser Geschichte natürlich entfliehen. Und das war sicher auch für die Kinder komplett traumatisch. Absolut. Wie gesagt, noch heute wird diese Geschichte in Garrel erzählt. Also da kommt man immer mal wieder drauf. Ich habe mit Leuten aus dem Heimatverein gesprochen. Die ist präsent, die Geschichte.
Fast 100 Jahre später. Eine Frage, die man vielleicht nochmal stellen muss, um dass wir zumindest mal drüber geredet haben. Man könnte ja auch sagen, naja, warum hat sich denn Antonia nicht einfach von Otto getrennt und ist dann mit Karl durchgebrannt, wollte ich schon sagen, oder hat sich eine neue Zukunft mit Karl einfach aufgebaut? Warum musste das mit dem Mord versucht werden?
Das mit dem Mord war natürlich nicht besonders clever durchdacht, das ist klar. Also die haben ja überhaupt nicht an die Konsequenzen gedacht. Aber andererseits, Antonia konnte sich nicht einfach scheiden lassen. Das ist eine katholische Gegend da in Garrel. Da hat man sich nicht scheiden lassen. Was wäre denn aus dieser Frau geworden? Die hatte drei Kinder, die sie hätte nicht versorgen können, weil sie ja im Grunde, klar, die war eine harte Arbeiterin, das schon, aber sie wäre dann eine geschiedene Frau gewesen. Wer hätte sie angestellt? Wo hätte sie gewohnt? Sie hätte ihre Kinder nicht ernähren können und sie wäre auch aus der Gesellschaft sozusagen ausgestoßen gewesen. Die hat diese Chance nicht gehabt. Also ich würde behaupten, dass sich damals in Garrel eine verschwindend geringe Zahl von Personen gewesen sein, die sich hat scheiden lassen.
Liebe Eva, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast.
Danke.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Information am Ende. Mit dieser Folge hier gehe ich jetzt auch in eine kleine Winterpause. Wir haben jetzt das ganze Jahr wirklich durchgesendet, alle 14 Tage eine neue Folge gebracht. Es ist ehrlicherweise jetzt kurz einmal Zeit, ein bisschen durchzuatmen. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Ihr werdet trotzdem von mir was hören, auch in diesem Podcast hier. Ich werde mich mal hier und da zu Wort melden. Aber ich sag's direkt, es wird jetzt kein Fall im klassischen Sinn, sondern nur ein paar Gedanken nochmal kommen. Richtig wieder los geht's am 17. Februar nächsten Jahres. Also bis dahin ist nochmal etwas Durchschnaufen angesagt. Aber dann freue ich mich, wieder mit euch über neue Fälle zu sprechen. Dann die Live-Aufnahme Tatort Nordwesten steht dann auch direkt vor der Tür. Also es wird nicht weniger im Jahr 2025. Vielen Dank für eure Treue in diesem Jahr. Und wenn ihr noch mehr von mir, von Tatort Nordwesten generell oder True Crime an sich hören wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram, einfach nach Tatort Nordwesten suchen. Ich würde mich sehr freuen und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Tschüss.